Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Steffen Grüttmerk.
Hallo Steffen, hier ist Holger.
Ach, Holger, hallo.
Ich rufe an wegen der Kölnischen Rundschau. Du leitest den Mediendienst der Katholischen Nachrichtenagentur und... Was heißt das eigentlich, katholische Nachrichtenagentur? Was bedeutet das für einen Arbeitsalltag, bei einer katholischen Agentur zu arbeiten?
Für uns beim Mediendienst ist das eigentlich nicht besonders katholisch. Das heißt, wir gehören zwar zur katholischen Nachrichtenagentur, aber die hat sich ja auch weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht mehr erzkatholisch. Natürlich gibt es da noch viel über Kirche und soziale Themen und so weiter. Aber die Kunden der KNA, das sind auch zu einem ganz großen Teil ganz normale, in Anführungsstrichen, also weltliche, säkulare Redaktionen bei Presse, Funk und Fernsehen, wie das so schön heißt.
Musst du katholisch sein, um da arbeiten zu dürfen?
Nein, ich bin selber vollbezahlter evangelischer Kirchensteuerzahler und es arbeiten sogar Ungetaufte dort. Ich glaube, das einzige Ding ist, dass man nicht mal in der Kirche gewesen und dann ausgetreten sein darf. Das sieht die Kirche aus nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde, nicht so gerne.
So. Letzte Woche kam raus, dass der Dumont Verlag die Kölnische Rundschau vom Heinen Verlag übernehmen wird. Dumont macht den Kölner Stadtanzeiger und die Rundschau war früher immer so die Alternative dazu in Köln. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht wirklich weiß, wie die beiden sich unterscheiden, weil ich komme aus einer Stadtanzeigerfamilie. Wie unterscheiden die sich? Was sind das für zwei Zeitungen?
Naja, die Kölnische Rundschau war immer schon ein bisschen stärker im Umland von Köln. In Köln Stadt selber war der Stadtanzeiger immer die Number One. Und böse Zungen behaupten, ja, die Rundschau, das sei so eher auch die Zeitung des kleinen Mannes, also der etwas niederen Kreise gewesen, während der Kölner Stadtanzeiger, das lebt ja auch die Verlegerfamilie Dumont in der so und so vielen Generation, immer sozusagen zur Haute Volaute da am Rhein gehörte. Wobei man natürlich sagen muss, Schwestern waren diese beiden Zeitungen eigentlich schon ganz lange, denn auf der Verlagsseite, also um alles, wenn es um Druck, um Vertrieb, Anzeigenverkauf und so weiter geht, da hat der Heinen Verlag mit dem Dumont Verlag schon seit vielen, vielen Jahren gemeinsame Sache gemacht. Aber jetzt soll eben auch das Redaktionelle quasi unter die Dumont-Fittiche.
Der Verlag hat 31 Leute rausgeschmissen. Das heißt, Dumont, also die Haute Volée Kölns, übernimmt jetzt den kompletten Kölner Zeitungsmarkt. Oder was bedeutet das?
Das ist so, das muss man ganz klar so sagen. Außerdem, die sind noch nicht rausgeschmissen. Die werden zu Ende März gekündigt. Das heißt also, die Kündigungsfristen werden wahrscheinlich dann so irgendwie über den Sommer bis Richtung Jahresende laufen. Aber es ist völlig richtig. Also der Heinen Verlag macht zu. Damit ist die gesamte Redaktion der Kölnischen Rundschau, also die Leute, die da noch im Mantelteil beschäftigt waren und in den lokalen Bereichen draußen vor. Und Dumont macht dann offensichtlich auch mit eigenen Leuten weiter. Also es gibt jetzt kein Übernahmeangebot, so nach dem Motto, liebe Ex-Rundschaulerinnen und Rundschauer, kommt zu uns. Dumont sagt zwar, sie wollen neue Leute einstellen, aber nach allem, was man in NRW so hört, soll das in anderen Bereichen sein, im Digitalen und so weiter. Also nicht dafür, um die Kölnische Rundschau als Zeitung weiterzumachen. Das soll anscheinend sozusagen das bei Dumont schon vorhandene redaktionelle Personal mitmachen.
Ich selber lebe seit knapp 30 Jahren nicht mehr in Köln und kriege deshalb den Medienmarkt da überhaupt nicht wirklich mit. Ist das jetzt überraschend gekommen oder hat sich das eh abgezeichnet?
Na, überraschend gekommen ist vielleicht diese Nummer, dass das so knall auf Fall geht und jetzt wirklich alle betroffen sind. Abgezeichnet hat sich das, ich habe es ja gerade schon erwähnt, also gemeinsame Sache auf Verlagsseite machen die beiden Blätter schon sehr, sehr lange. Und
aber das macht ja nichts. Da ist ja der Inhalt dann nicht von beeinflusst, wenn die sich die Druckerei teilen oder sowas.
Das ist richtig, das ist richtig. Und da hat sich lokal, ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr in Köln, aber was ich so mitbekomme, schon die Kölnische Rundschau vom Stadtanzeiger natürlich unterschieden. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Jetzt ist halt die Befürchtung da, dass das Ganze so Richtung Zombie-Zeitung geht. Also so nach dem Motto, die Marke bleibt noch erhalten. Aber beim Inhalt findet man dann kaum noch Unterschiede. Und ja, es passt eben leider, muss man sagen, in die Zeit. Wir haben ja eine, die Verlage sagen, Konsolidierung. In Wirklichkeit ist es natürlich eine Art Fusionitis im Zeitungsmarkt. Und auch in Großstädten, wo es bislang eben noch halbwegs üblich war, dass es mindestens zwei konkurrierende Angebote, zumindest mit einem konkurrierenden Lokalteil angab, wird es jetzt eben auch immer mehr ein Zeitungskreis.
Wozu brauche ich dann überhaupt zwei Zeitungen, wenn in beiden Zeitungen eh dasselbe steht?
Genau, das ist ja die große Frage. Meine Heimatstadt Dortmund, ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, ist da das allerbeste Beispiel. Da gibt es drei formal unabhängige Tageszeitungen, die Westdeutsche Allgemeine, die Ruhrnachrichten und immer noch die Westfälische Rundschau. Und in allen dreien ist ein und derselbe Lokalteil, nämlich der Ruhrnachrichten.
Das ist schlecht.
Das ist total schlecht. Das führt auch dazu, dass immer mehr Leute sagen, ja meine Güte, dann wende ich mich halt von dem Medium Tageszeitung oder Lokalzeitung ab, weil mir das irgendwie nichts mehr bringt. Und natürlich ist es mit Blick auf Medienvielfalt, wo wir immer davon reden, Meinungsbildung, Demokratie, das ganze Blablabla aus den Sonntagsreden, da wird es natürlich dann auch schwierig, wenn die Meinungsvielfalt sozusagen eine, und das meine ich jetzt gar nicht böse, Meinungseinfalt wird, weil es eben nur noch ein Medium gibt, jedenfalls in diesem klassischen lokalen Bereich, das sich dort äußert.
Naja, man könnte das eventuell dann irgendwie im Rahmen einer Binnenpluralität lösen oder irgendwie sowas, also dass ich mehrere Meinungen dann im Kölner Stadtanzeiger lese. Aber davon ist nicht auszugehen, oder?
Naja, so ein bisschen gibt's das ja schon. Es gibt selten Zeitungen, die sozusagen komplett in eine Linie geführt sind und wo es gar nicht mal hier und da eine abweichende Meinung gibt, aber eine wirkliche Binnenpluralität, die ist sicherlich schwer herzustellen. Das wäre auch sozusagen einer Zeitungsredaktion und dieser Idee vom Verlegertum würde das gar nicht zueinander passen, denn Zeitungen sind ja heute noch Tendenzbetriebe. Das heißt also, die Verlegerin, der Verleger darf sagen, wo es lang geht. Und das spricht ja dann eher für eine Meinung und nicht so ein, heute schreiben wir links rum und morgen rechts rum.
Gibt's eigentlich überhaupt noch irgendwo in Deutschland so eine vielfältige Lokalzeitungslandschaft?
Also in Großstädten ja durchaus. Also nimm beispielsweise München, da gibt es die Süddeutsche Zeitung. Die kennen wir natürlich als die große liberale Überregionale. In Wirklichkeit ist sie aber auch eine ganz starke Lokalzeitung, gerade in München und im Raum Oberbayern. Und dann gibt es da noch den Münchner Merkur. Das ist sozusagen das konservative Gegenstück aus dem Haus Ippen. Vom Gefälle her durchaus vergleichbar, also was der Stadtanzeiger in Köln ist, ist die Süddeutsche in München und was die Rundschau in Köln ist, das ist der Merkur in München und Umgebung, also auch durchaus andere Schichten, andere Kreise, die das jeweilige Blatt lesen. Gut, Berlin ist nochmal ein Sonderfall, da gibt es noch ein paar entsprechende Angebote, wobei man zu Berlin immer sagen muss, Berlin hat eigentlich gar keine richtigen Lokalteile, weil natürlich die Stadt so groß ist, dass also der Berlin-Teil in Anführungsstrichen ja eigentlich für mehr Leute zuständig ist, als so manches Bundesland Einwohner hat. Und in ganz vielen anderen Städten sieht es eben mau aus. Also Hamburg ist schon lange mit überwiegend dem Hamburger Abendblatt eine Großstadt, die quasi nur noch eine dominierende Tageszeitung, jedenfalls als klassische Abo-Zeitung hat. Besser sieht es dann zum Teil in verschiedensten Regionen aus. Also interessanterweise ist zum Beispiel Siegen in Nordrhein-Westfalen, im südlichen Nordrhein-Westfalen, eine Stadt, wo noch relativ verschiedene Lokalteile aufeinanderprallen. Und das gibt es zum Teil auch noch in Baden-Württemberg. Das sind also alles so Gegenden, ich nehme mal an, da läuft es wirtschaftlich noch einigermaßen rund und da leisten sich die Verlage das dann auch noch.
Ist es denn überhaupt so hilfreich, wie man sich so jetzt vom Schreibtisch aus einbildet, dass es eine vielfältige Lokalzeitungslandschaft gibt? Vielleicht reicht ja eine Zeitung.
Ja, dazu gibt es ja auch Forschungen, die da heißen, also wenn so eine Fusion so funktioniert, dass das Blatt, das dann übrig bleibt, dadurch aber redaktionell gestärkt hervorgeht, also beispielsweise die Redaktion größer wird oder man irgendwie anderweitig mehr Ressourcen kriegt für Recherche, für guten Lokaljournalismus, dann könnte es im Zweifelsfall sogar eine Rechnung sein, die aufgeht. Also bevor zwei, die zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel haben, vor sich hinkräpeln, packt man die zusammen und dann hat wenigstens einer auskömmlich zu essen. Dem widerspricht aber leider so ein bisschen die Tendenz, dass diese meisten Fusionen natürlich mit Personalabbau einhergehen, sodass es eben nicht so ist, dass sozusagen da Kräfte gebündelt werden, sondern da kommt höchstens ein Rinnsal, meistens dann halt des Blattes, das geschluckt wird, bei dem schluckenden Blatt an und dann kann davon vor Kraft nicht laufen sein, eigentlich nicht die Rede sein. Wir haben das ja zum Beispiel auch in Sachsen, ich lebe ja heute in Leipzig, da hat im vergangenen Jahr, oder war es schon 24, der Matzak Verlag auch den sächsischen Verlag aus Dresden übernommen. Matzak hat schon die Leipziger Volkszeitung und die andere große Regionalzeitung in Sachsen. Und die geben zwar jetzt auch damit an, dass sie die größte Regionalredaktion Sachsens haben, weil sie eben das, was bislang LVZ war und das, was Sächsische Zeitung Dresden war, zusammenschrauben. Aber auch das sind dann am Ende, wenn der Prozess mal abgeschlossen ist, nach allem, was ich höre, weniger Leute als früher die LVZ plus die SZ zusammen gehabt hätten.
Und gleichzeitig inhaltlich alle auf derselben Linie.
War vielleicht nicht alle auf derselben Linie, aber kommen eben immerhin alle aus demselben Haus. Also ich würde schon sagen, dass da mehr Vielfalt bei rauskommt, halte ich so gut wie ausgeschlossen. Mhm. Bestenfalls, ja, gibt es halt ein paar mehr Artikel zu ein paar mehr Themen.
Gibt es eigentlich auch irgendwie Forschung darüber, ob überhaupt genug Bedarf da ist für Lokaljournalismus?
Ja, also die Forschung sagt ganz klar, und das ist ja eigentlich auch eine Binse, Menschen interessieren sich am meisten für das, wozu sie einen direkten, realen Lebensbezug haben. Das ist dann eben das, was vor ihrer Haustür stattfindet. Ich glaube, der Schuh müsste in eine andere Richtung mal weiter wandern. Ich glaube einfach, dass viele Lokalteile heute immer noch so gemacht werden, wie zu einer Zeit, wo sie vielleicht, vielleicht aber auch nicht, damit bei den Leuten ankamen. Man macht das aber eben so. Man geht in die Stadtratssitzung und in die Stadtverordneten-Sitzung und schreibt dann da im Zweifelsfall, wenn das am Abend stattfindet, am nächsten Tag einen Bericht, der dann in der gedruckten Ausgabe noch einen Tag später erscheint und dann natürlich schon so leichte Vergänglichkeit atmet. Ich glaube, es ist an der Zeit, mal mit den Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam zu gucken, was denn Lokaljournalismus im digitalen 21. Jahrhundert sein kann. Es gibt da auch ein paar ermutigende Beispiele. Auch den Matzak-Verlag, den ich gerade ein bisschen getreten habe. Jetzt lobe ich ihn mal ein bisschen. Die haben in der Prignitz, das ist im Norden Brandenburgs, in einer Region schon die gedruckte Tageszeitung für den Kreis Prignitz eingestellt und liefern da also nur noch ein E-Paper. Aber das haben sie relativ gründlich mit den Nutzerinnen und Nutzern, mit den Abonnentinnen und Abonnenten der gedruckten Zeitung, aber auch den Nichtlesern vor Ort vorbereitet. Sie haben da also richtig Markt- und Feldforschung betrieben, haben mit den Leuten diskutiert, sowohl denen, die die Zeitung noch gelesen haben, als auch denen, die die Zeitung nicht mehr gelesen haben oder noch nie gelesen haben, und haben die gefragt, was erwartet ihr denn eigentlich von uns? Was wollt ihr denn? Was ist denn für euch Lokaljournalismus oder lokale, ja, weiß ich nicht, Nachrichten und Informationsversorgung und so weiter? Ja, und da sind dann durchaus wohl ganz interessante neue Erkenntnisse rausgekommen. Und es gibt ja auch andere Beispiele, der Tagesspiegel in Berlin zum Beispiel und andere Zeitungen machen jetzt so auf lokale Einheiten, teilweise dann auch noch auf Stadtteilebene runtergebrochene Newsletter oder auch thematische Newsletter, die dann aber lokale Inhalte featuren. Und das kommt offensichtlich bei den Leuten ganz gut an.
Kommt gut an, bedeutet nicht notwendigerweise, dass es sich rechnet. Ist das wirtschaftlich, was Sie da in der Lausitz machen?
Das ist eine gute Frage. Sie behaupten zumindest, das ist mein letzter Stand, dass Sie sogar jetzt insgesamt mehr Leserinnen und Leser oder Nutzerinnen und Nutzer haben, weil Sie eben natürlich ein paar aus dem Printzeitalter verloren haben. Das ist sicherlich auch eine Altersfrage. Wir wissen gerade im Lokalen sind es vor allen Dingen die älteren Semester, die noch Print lesen. Und ältere Semester sind natürlich längst nicht so unfortschrittlich, wie wir auch nicht mehr jungen Hüpfer uns das immer einbilden. Aber natürlich steigt da wahrscheinlich nicht jeder dann sofort begeistert digital mit Tablet und Co. um. Aber trotzdem sagen sie, sie haben eben durch die digitalen Angebote viele neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen, die vorher die Zeitung gar nicht hatten, gar nicht kannten oder gar nicht so genutzt haben. Inwieweit das jetzt allerdings nach so ersten Testphasen, wo, ich gehe mal schwer davon aus, auch mit stark ermäßigten Angeboten gearbeitet wurde, inwieweit das jetzt also dann auch zu realistischen Preisen unterwegs ist, das kann ich im Moment ehrlich gesagt nicht sagen, das weiß ich schlicht nicht. Wir haben ja ohnehin das Problem mit diesen Preisen im digitalen Journalismus oder bei den digitalen Zeitungsabos, Plusabos und wie sie alle heißen. Die großen Verlage, die sich das leisten können, sind da ja im Markt im Moment mit Kampfpreisen unterwegs. Das heißt, man kriegt da ja die ganzen Geschichten für 99 Cent und sonst was für die ersten Monate angeboten. Da greifen natürlich dann viele Leute zu, weil es mehr oder weniger nichts bis wenig kostet. Das ist aber natürlich nicht nachhaltig. Da muss man, glaube ich, immer sehr genau hinterher gucken, wie viele bleiben da übrig. Und gerade unsere Regionalzeitungsverlage in Deutschland sind ja traditionell extrem wenig auskunftsfreudig. Das heißt also, ja, da ist man mit einer entsprechenden Nachfrage, verhungert man dann meistens am langen Arm.
Das heißt, wenn ich jetzt von dir wissen wollen würde, ob es tatsächlich unwirtschaftlich ist, Lokaljournalismus zu betreiben oder ob die einfach nur zu niedrige Renditen haben, die Frage kannst du nicht seriös beantworten.
Also ich würde zumindest sagen, viele Verlage behaupten ja heute, es sei mehr oder weniger komplett unwirtschaftlich, Lokaljournalismus zu betreiben, und dem würde ich einfach widersprechen. Ich glaube nur, es hat im Moment noch niemand das richtige Geschäftsmodell, einfach weil auch die Nutzerinnen und Nutzer diese scheuen Rehe nie so klar im Vorhinaus gucken lassen, was denn wirklich funktioniert. Also um das mal ganz einem ganz praktischen Beispiel zu machen, das E-Paper hatte eigentlich niemand so richtig auf dem Schirm. Da hat jeder gesagt, ah, das ist so eine Notlösung und weiß ich nicht was. Das ist im Moment aber, wenn man von digitalen Abos ausgeht, die Cash-Cow, gerade im Regional- und Lokaljournalismus. Also offensichtlich wollen Menschen, auch wenn sie digital lesen, aber gerne noch diesen Look and Feel einer Zeitung, also sowas Abgeschlossenes und die klassische Sortierung nach Ressorts und Ähnlichem und nehmen das dann eben auch digital gerne. Und bei den Plus-Abos, das sind diese Sachen, die eben online auf der Website stehen, aber eben nicht mehr kostenfrei zugänglich sind, da sagen mir selbst Chefredakteurinnen, Chefredakteure und Leute aus dem Verlagsbereich, da haben die meisten von uns und wir auch nicht noch gar keine Strategie, was wir damit eigentlich wollen. Also das galt mal so als das Nonplusultra, aber davon habe ich das Gefühl, verabschiedet sich die Branche nach und nach auch wieder, während das E-Paper, was keiner so richtig auf dem Schirm hatte, im Moment jedenfalls the place to be it.
Abgesehen davon, ein Produkt mit dem Publikum für das Publikum zu entwickeln, was ja wirklich die eigentlich ideale Idee ist für wahrscheinlich so ziemlich jedes Produkt, eben auch für den Lokaljournalismus. Wie kämen wir da sonst noch raus? Gibt es irgendwie alternative Finanzierungsmodelle? Milliardäre kaufen sich ja ganz gerne Medien, die machen damit dann nur ganz andere Sachen als Vielfalt zu verbreiten. Aber können wir irgendwo Geld herzaubern oder von Stiftungen einsammeln?
Naja, also bei Milliardären, die sich jetzt ausgerechnet einen Lokalteil kaufen und eine Lokalzeitung, da wäre ich extrem vorsichtig. Da würde ich nämlich immer vermuten, dass da noch irgendwelche Hintergedanken dabei sind und das niemand macht, nur um sozusagen dem hehren, guten, schönen Lokaljournalismus zu dienen. Aber natürlich gibt es eine Möglichkeit, die ja auch schon seit Ewigkeiten diskutiert wird, die jetzt auch schon bei 2 Koalitionen im Koalitionsvertrag stand, ohne dass sie dann umgesetzt wurde. Das ist der berühmt-berüchtigte gemeinnützige Journalismus. Das heißt, gerade im Lokalen könnte man sagen, wir definieren mal bestimmte Kriterien und wenn dann ein Verlag sagt, wir kriegen das auf betriebswirtschaftlicher Basis gewinnorientiert nicht mehr hin, dann kann man sagen, okay, wenn ihr die und die Kriterien einhaltet und eben nicht gewinnorientiert arbeitet mit diesem Lokalteil oder dieser Lokalzeitung, dann könntet ihr den Status der Gemeinnützigkeit bekommen. Das bedeutet auf der einen Seite Steuervorteile. Das bedeutet eben aber auch auf der anderen Seite, dass man eben Spenden kriegen könnte, also Spenden einwerben könnte, dass man sich von Stiftungen fördern lassen könnte und so weiter und so weiter. Wir sehen lustigerweise im lokalen Rundfunkbereich, beispielsweise in Sachsen, dass das funktioniert. Es gibt in Sachsen also eine Radio-Holding, die betreibt verschiedene Lokalsender in verschiedenen sächsischen Kommunen und Gemeinden und auch kleineren Einheiten. Und die haben, ich meine, es wäre Weißwasser gewesen, die haben in Weißwasser dann ihr lokales Radio, was von 2 festangestellten Menschen gemacht wurde, jetzt bei der Sächsischen Landesmedienanstalt sozusagen als nicht gewinnorientiert, das heißt dann da nicht offiziell gemeinnützig, untergestellt. Die waren vorher halt ganz normal kommerziell tätig, jetzt sind sie es nicht mehr, funktionieren aber weiterhin und bieten eben immerhin ein bisschen lokale Versorgung für diese Region und diesen Ort. Und diese Möglichkeit ist für den privaten Rundfunk auch in diversen Bundesländern vorgesehen und im digitalen Zeitalter sollte es eigentlich nicht so schwer sein, das dann auch für die lokaljournalistischen Angebote, die bislang über die klassischen Tageszeitungen gelaufen sind, zu öffnen, finde ich jedenfalls.
Oder halt einfach neu gründen.
Wichtig ist eben, dass endlich in die Abgabenordnung, also ins deutsche Steuerrecht, das ja definiert, was gemeinnützig sein kann und was nicht. Und Hundesport und Schach und alles Mögliche ist ja gemeinnützig bekanntermaßen, Journalismus aber bislang nicht. Dabei gibt es mittlerweile auch gut vorbereitete Kriterien. Also ich glaube, man könnte das mehr oder weniger ruckzuck umsetzen und auch sicherstellen. Das ist ja dann immer die große Sorge der Verlage, dass dann da Leute Schmuh betreiben und doch kommerziell arbeiten oder ihnen, den kommerziell arbeitenden Verlagen, dann wieder unlauter Wettbewerb machen. Ich glaube aber, wenn man da wirklich sich mal die Mühe macht, sich mit den Details zu beschäftigen und offen drüber zu reden, dann kann man diese Ängste relativ schnell ausräumen.
Fehlt nur noch der politische Wille.
Es fehlt der politische Wille und selbst der ist aber ja eigentlich sogar parteiübergreifend da, nur leider noch nicht bei allen. Also wir haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen mit dem Medienminister Leminski von der CDU einen Unionsmann, der das eigentlich recht wichtig findet und auch propagiert. Interessanterweise war sogar zwischendurch mal die FDP dafür. Und die SPD hat sich dann nach langem Hin und Her aber auch dahinter gestellt. Also eigentlich sind auch die Mehrheiten dafür da. Mich wundert's, es steht ja auch, wie gesagt, wieder auch jetzt im Koalitionsvertrag. Allein es fehlt anscheinend der Wille, das jetzt endlich auch nochmal umzusetzen.
Was noch eine Möglichkeit wäre, also nebenan.de ist ja so eine Seite, wo auch, ne, hier liegt Müll rum, Frau Schneidereit hat einen Gartenhäcksler zu verschenken oder sonst irgendwie was. Könnte man über so eine Plattform vielleicht es irgendwie hinbekommen, jeden und jede zu einer Journalistin zu machen, die einfach Nachrichten abliefern, die dann von einer kleinen Redaktion kuratiert werden oder sowas? Also wäre so eine Art Bürgerjournalismus eine Möglichkeit?
Ja, auch den gibt es ja schon. Allerdings sind das ja auch meistens so zarte Pflänzchen. Und da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Die sind natürlich von den professionellen, hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten bislang auch nie so richtig ernst genommen worden. Aber ich glaube, dass gerade im Lokalen da eine große Chance liegt, mit diesen Menschen was gemeinsam zu machen. Das ist gerade selber schon gesagt, es gibt ja die Möglichkeit, die liefern erstmal nur an und eine professionelle Redaktion guckt dann drauf und sortiert und kuratiert und wählt aus, was dann wirklich mitteilens, meldens, diskutierenswert ist. Oder, das wäre auch eine Variante, so nach dem schönen Brecht-Motto, jeder ein Sender und Empfänger, die Menschen qualifizieren sich soweit. Es ist ja so, dass zum Beispiel hier der Medienwissenschaftler Perksen gesagt hat, wir brauchen sowieso eine redaktionelle Gesellschaft, um mit diesem großen Informationsangebot umzugehen, was täglich über uns hereinströmt. Natürlich dann nicht nur im Lokalen, müssen sowieso alle so ein bisschen wie Journalistinnen und Journalisten werden, um rauszufiltern, was denn jetzt für sie wirklich wichtig ist, was aber auch wirklich eine richtige Nachricht ist und eben keine Desinformation oder irgendwie anders manipulierter und interessengeleiteter Scheiß. Also von daher, das wäre eigentlich auch eine tolle Sache und auch da tut sich ja schon ganz viel. Also wir können ja auch mal mit dem ewigen Klagen aufhören und uns mal über die zarten Pflänzchen freuen, die es schon gibt. Also die sogenannten Landesmedienanstalten, die eigentlich auf dem Papier vor allem für die Privatfunkaufsicht zuständig sind, machen ja alle schon seit Jahren so Qualifizierungsprogramme in diese Richtung, Medienkompetenz, aber eben auch Bürgerjournalismus. Die in Berlin-Brandenburg hat jetzt von beiden Bundesländern gesponsert sozusagen auch Förderprogramme für Lokaljournalismus. Da kommen auch interessante Sachen bei raus. Allerdings haben wir bei so klassischer Förderung, das ist immer so das, wo ich ein großes Fragezeichen dran mache, immer so ein bisschen das Problem, jedenfalls fast immer, sobald die Förderung dann irgendwann mal weg ist, hält sich da dieses Projekt nicht mehr so richtig lang, weil wahrscheinlich, wenn man so rundum sorglos gefördert wird, einfach auch nicht die Zeit da rein investiert wird, zu überlegen, wie können wir denn vielleicht auf eigenen Füßen stehen. Und ich glaube, wenn wir schon jetzt über Förderung reden, dann sollte die auch ganz stark dahin gehen, also Leute zu ermutigen und zu befähigen, mit ihren Ideen sich mal auch wirtschaftlich so weit zu beschäftigen, zu gucken, ob man da wirklich einen Businessplan, einen Business Case draus machen kann und dann vielleicht mit Expertinnen und Experten überlegen kann, wenn es im ersten Entwurf sozusagen nicht danach aussieht, woran liegt es denn, wo sind die Stellschrauben, wo man dran drehen kann, damit dann im zweiten Versuch vielleicht tatsächlich eine nachhaltige Geschichte dabei rauskommt. Das würde ich mir jedenfalls extrem wünschen, denn wir sehen ja die klassischen Verlage, das ist eben auch nochmal so eine Lehre aus den letzten Jahrzehnten, wenn man lange ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, das ja auch irgendwie immer noch so halbwegs funktioniert. Ist ja jetzt nicht so, dass alle Verlage durch die Pleite warten und hochrote Zahlen schreiben. Das Gefühl vermitteln einem zwar Verlegerinnen und Verleger hier und da gerne, aber in Wirklichkeit stimmt das ja zum Glück gar nicht. Aber gerade deswegen sind die vielleicht auch nicht die allerkreativsten, wenn es darum geht, sich und den Lokaljournalismus neu zu erfinden, sondern da brauchen wir wie bei Startups vielleicht auch Leute, die aus einem völlig anderen Bereich kommen, aber vielleicht gerade weil sie aus einem anderen Bereich kommen, eine Idee haben, auf die wir, auch aus der Journalie, selber gar nicht kommen würden, die dann aber mit dem, was wir wissen und was die wissen, zusammen plötzlich Sinn ergibt und funzt.
Könnte natürlich dann wieder das Problem sein, dass genau dann das Geld wieder von irgendwem kommt, der gerne inhaltlich Einfluss nehmen wollen würde.
Da lässt sich aber durch Redaktionsstatute und ähnliche Geschichten und man muss sich ja dann auch, oder das würde ich jedenfalls immer zur Bedingung machen, das ist meines Wissens auch bei diesen Spielregeln für gemeinnützigen Journalismus mit drin. Also man muss sich ganz klar dem deutschen Pressekodex und der Spruchpraxis des deutschen Presserats unterwerfen, also sozusagen an entsprechende Spielregeln halten. Also das liest sich, glaube ich, einigermaßen, wie soll ich sagen, also die Gefahr, dass da jemand dann Geld gibt, aber dann absolut nur seine Meinung macht, das lässt sich, glaube ich, ganz gut runterdimmen.
Steffen Grimberg, vielen Dank.
Sehr gerne, Holger. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.